Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Schönes Wetter, oder? Also ich mag's, ja? Ja, es ist manchmal so eine Abkühlung. Nach dem Sonnenbrand geht es immer. Ja, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Joel und ich darf heute predigen und freue mich richtig drauf. Es wird eine gute Sache, denn wir starten jetzt, nachdem wir den Galaterbrief durchgegangen sind, in ein neues Buch hinein. Und zwar das Markus-Evangelium. Okay, das ist richtig, richtig coole Sache, denn es ist so ziemlich das kleinste Evangelium, also haben wir uns schon mal das Richtige ausgesucht. Und es geht vor allen Dingen um die Begegnung von Jesus. Der Markus fackelt nicht lang rum, zack, 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 nur das Wichtigste auf den Punkt gebracht und da gehen wir rein. Und ganz ehrlich, in der Vorbereitung, ich war der Christoph, fordert mich ja manchmal ein bisschen heraus mit dem Text. Ich lese den so und denke mir, willst du nicht anfangen? Vielleicht. Ich lese ihn so und denke mir, oh Mann, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, keine Ahnung. Denn man predigt ja gerne so Themenpredigten, das liebe ich ja auch. Ich möchte euch gerne sagen, was mich gerade beschäftigt. Ja, da kann ich mir auch das Wort Gottes hinbiegen, wie ich will. Nimm ein paar Verse und untermauere meine These. Wenn man jetzt aber so einen Vers hat, wo du da stehst mit wirrem Haar, ja, das mache ich öfter in letzter Zeit, und dann muss man ja herausfinden, was will der Text mir sagen. Es war eine harte Reise für mich, aber eine richtig gute Reise. Das Schöne ist, ihr kriegt die Essenz mit. Ja, ist das nicht schön? Das ist das Beste. Also, wir schauen in das Markus-Evangelium rein. Ich darf den Anfang, Vers 1 bis 8. Bevor wir das machen, schauen wir uns mal eine kurze Zusammenfassung an von Markus und dem ersten Teil. Heißt vom Bibelprojekt eine gute Sache, wer das kennt, schaut euch das gern an, wenn ihr Bibel lest. Immer das vorher vielleicht an zu dem Buch, das ihr lest. Es gibt euch so einen kleinen Überblick, einen schönen schnellen, der redet noch schneller als ich. Ja, und wir schauen einfach rein.
Das Evangelium nach Markus. Es ist einer der ersten Berichte über das Leben von Jesus. Frühe Überlieferungen schreiben es dem christlichen Schriftsteller Markus zu, der auch Johannes Markus genannt wird. Er war ein Mitarbeiter von Paulus und ein enger Gefährte von Petrus. Der Kirchenvater Papias sagt sogar, dass Markus alle Augenzeugenberichte und Erinnerungen von Petrus gesammelt und dann zu diesem Bericht zusammengefasst hat. Markus hat die einzelnen Teile aber nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern er hat die Geschichte von Jesus ganz sorgfältig aufgebaut. In der ersten Zeile des Buches sagt Markus, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Interessant daran ist, das ist das einzige Mal, dass Markus uns sagt, was er denkt. Im Rest des Buches erzählt er einfach, was Jesus gesagt und getan hat. Und er berichtet, wie andere Menschen auf ihn reagiert haben. Markus hat die Geschichte von Jesus als Drama in drei Akten aufgebaut. Der erste spielt in Galiläa, der dritte in Jerusalem und im zweiten Akt ist Jesus auf dem Weg von dem einen Ort zum anderen. Jeder Teil betont ein wiederkehrendes Thema. Im ersten Akt sind alle von Jesus total begeistert und fragen sich, wer ist dieser Jesus? Im zweiten Teil ringen die Jünger mit der Frage, was es für Jesus bedeutet, der Messias zu sein. Und im dritten Akt sehen wir die überraschende Art und Weise, wie Jesus zum messianischen König wird. Lasst uns in das Evangelium eintauchen und sehen, wie sich das alles entwickelt. Nach dem Einleitungssatz zitiert Markus die Propheten Jesaja und Maleachi. Sie kündigten an, dass Gott einen Boten nach Israel senden wird. Er soll Israel darauf vorbereiten, dass Gott selbst kommen wird, um sein Volk zu retten und ihr König zu werden. Markus stellt uns Johannes den Täufer als diesen Boten vor. Und dann, als man gerade erwartet, dass Gott höchstpersönlich auftauchen wird, betritt Jesus die Bühne. Der Himmel öffnet sich. Gottes Geist kommt auf Jesus herab und Gott spricht, du bist mein geliebter Sohn. Danach präsentiert uns Markus die Zusammenfassung von Jesu Kernbotschaft.
Yes, bis hierhin. Okay, habt ihr einen ganz kleinen Crashkurs bekommen in Markus, wer er ist, dann brauche ich das nicht sagen. Ich dachte früher immer, das wäre ein Jünger von Jesus, ja Pustekuchen. Jetzt wisst ihr mehr, wenn ihr das vorher schon dachtet, aber ich lese doch einfach mal den Vers vor, oder? Worum es geht und dann starten wir rein und das wird eine super coole Sache. Und zwar, wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, schaut ruhig rein. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung vor, meine Lieblingsübersetzung. Dort steht Folgendes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Es ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüfte einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Schön. Ich werde zum Anfang beten, ja, Gott einladen, dass er zu uns spricht. Das ist eine richtig gute Sache. Steht gern auf, wenn ihr wollt und könnt. Und dann bete ich für uns. Vater, ich danke dir für dein Wort, das heute zu uns sprechen möchte, dass du so klar zu uns redest, ein lebendiger Gott bist, der auf die Welt gekommen ist, um uns seine gute Botschaft zu bringen. Komm, nimm allen Frust, allen Zorn, alle Beschäftigkeit, allen Trauer, alle Mühseligkeit gerade aus unseren Herzen. Mach uns frei und öffne unsere Erwartungshaltung, dass du heute etwas Grandioses draus machen kannst und zu uns reden willst. Komm, Gott, in unsere Mitte. Wir laden dich ein in deinen Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Sorry, wenn ich voller Energie bin. Ja. Ich schaff das. Ich bin langsam wach. Wer beide Gottesdienste miterlebt, im ersten werde ich langsam wach und im zweiten bin ich dann wach. So, von daher, finde eine gute Sache. Also wir werden uns jetzt gemeinsam das Markus-Evangelium anschauen, Vers für Vers. Das ist einfach und gut. Also starten wir in den Prolog quasi, in dem ersten Vers, wo ja steht: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das steht quasi über das ganze Markus-Evangelium. Das sind die einzigen Worte von Markus selbst und dann kommt der Rest dokumentiert, die Geschichte von Jesus. Und er fasst das Ganze quasi zusammen. Das ist das Evangelium, also die gute Botschaft von Jesus. Das ist die gute Botschaft, nicht die traurige, schlechte Botschaft, sondern die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Messias, dem, wem? Dem Sohn Gottes, dem Sohn Gottes. Markus steigt gleich krass rein und sagt: Er ist der Sohn Gottes. Nicht weniger, er ist Sohn Gottes. Und die Juden wussten ganz genau, was das heißt. Er ist Gott selbst. Das ist das Hoheitsanspruch. Das ist nicht irgend nur ein Sohn, ja, sondern er ist Gott selbst. Ich habe ein bisschen das Empfinden, da möchte ich ein bisschen noch drauf reingehen. Manche glauben ja nicht, dass Jesus Gott selbst ist. Wisst ihr, Jesus, die Bibel sagt uns sehr klar, dass Jesus Gott selbst ist. Das werden wir gleich in der Prophetie sehen. Das sehen wir im Johannesevangelium gleich am Anfang, als Johannes sagt: Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und manche Griechisch-Experten oder auch nicht sagen dann halt, da ist ja kein Artikel, das ist ein Gott, das ist nicht Jesus, blabiblub und so. Du kannst im Griechischen viel hin und her diskutieren da, ja. Aber les einfach mal Vers 3, wo steht: Aus ihm kommt alles, ist alles geschaffen. Das kann nur Gott sein. Aus Gott kommt alles. 1. Johannes 5, Vers 20, wo steht: Dieser ist der wahrhaftige Gott, Jesus Christus, Sohn Gottes. Und da steigen wir auch rein. Auch Markus macht das gleich am Anfang klar, indem er sagt: Ich habe hier die Prophetie, die das beweist, auf die Prophetie, auf die ihr Juden auch gehofft habt, dass sich sie erfüllt, und zwar Jesaja. Gut, jetzt sagt er Jesaja, aber in Wirklichkeit ganz schlaue Bibelfüchse und die Juden wussten das auch sofort. Es ist gar nicht nur Jesaja. Das Ganze steht überwiegend aus Jesaja, Malachi und auch einen Teilsatz von Mose. Mose und Malachi überschneiden sich, aber der Markus hat das ganz bewusst gemacht und zusammengesetzt. Und für uns Deutsche ist es gleich, ach du meine Güte, wie kann er nur, wie sagt er nur Jesaja? Für die Juden, die haben das früher so gemacht, weil es Sinn ergeben hat und diese Prophetien sich überschneiden und ein gemeinsames Ziel verfolgen wollen. Deswegen nimmt Markus das hier und schreibt folgende Worte von Jesaja. Und zwar, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Warum nimmt er denn jetzt auch Mose und Malachi? Die Mose-Worte, die Anfangsworte, und zwar die ich sende meinen Boten vor dir her, die zeigen im Kontext auf, dass es sich um den Messias handelt. Das heißt, diese Prophetie ist auf den Messias zu deuten. Das sagen uns die Mose-Worte. Dann nimmt der Malachi mit rein, wo es heißt, er wird dein Wegbereiter sein. Und Malachi gibt in diesem Kontext, wo dieser Vers steht, folgenden Kontext, und zwar, dass das Ganze in einer endzeitlichen Stimmung passiert, geschrieben ist und genau so zu deuten sein soll. Und dann kommt Jesaja, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das heißt, der Messias selbst wird in der Endzeit kommen und sein Weg wird er sich bahnen und ihm bereiten. Und jetzt wissen wir also, diese Person, von der geschrieben steht, sind zwei Personen. Einmal der Wegbereiter und dann einmal die Person, die auf diesem Weg geht und dem der Weg bereiten wurde, der Messias. Und das Ganze, wenn wir uns den Kontext von Jesaja nochmal anschauen, den lese ich kurz vor, weil es so ein genialer Prophetievers ist, die auf Jesus deutet und seine Größe zeigt. Und zwar steht dort in Jesaja 40, Vers 3 bis 5, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt dem Weg den Herrn. Dort steht Jahwe im Hebräischen, also Gott, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn, Jahwe, wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn, Jahwe, hat geredet. Gott selbst ist Jesus Christus und kommt auf diese Erde. Und genau hier wird es wahrhaftig. Was für eine geniale Zeit. Und das nimmt Markus und schreibt, hier Sohn Gottes, Jesus Christus, kommt auf die Erde und die Prophetie von Jesaja, Malachi und Mose wird vor euren Augen wahrhaftig. Diese ganze Stoßrichtung. Was für eine geniale Zeit. Die gute Botschaft von Jesus Christus. Und jetzt lesen wir in den nächsten zwei Versen, ich lese sie euch nochmal vor. Das ging in Erfüllung. Als Johannes, der Täufer, in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Okay, die Prophetie kam in Erfüllung mit Johannes. Und jetzt denkt man sich, hä? Ich dachte, jetzt geht's um Messias, um Sohn Gottes, um Gott selbst. Und jetzt ist da Johannes, ist der Messias? Ganz ehrlich, ganz viele Menschen früher im Judentum dachten das auch, dass er der Messias wäre, der den Weg jetzt bahnt. Und er war der den Weg bahnt, aber der Wegbereiter. Und Johannes selbst war ein komischer Kauz anscheinend. Wir lesen später im Vers, dass er komische Kleidung trug, ja, nur in der Wüste lebte, wo er komplett unabhängig war von allen anderen, lebte dort und war am Jordan und fängt an, ganz Jerusalem und Judäa und alle wegzutaufen, okay? Alle kamen zu ihm, ganz Jerusalem, alle. Und dann fragt man sich, warum? Oder? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum pilgerten die alle in die Wüste zum Jordan zu so einem komischen Kauz, der nur Heuschrecken, wahrscheinlich hatte der noch einen im Mund, ja? Ging zu dem und der tauft die alle. Wisst ihr, die Juden, das war gang und gäbe bei denen, sich mit Wasser zu reinigen. Die hatten wahrscheinlich schon ganz schrumpelige Finger, ja? So viel, wie die im Wasser rumspielten, ja? Die Synagogen waren in der Nähe vom Wasser gebaut, damit sie Wasser aufstellen konnten. Am Anfang wurdest du gereinigt, von Sünde gewaschen und so weiter. Es hat eine Sündensymbolik. Die waren wasseraffin wie sonst keiner, ja? Und dann plötzlich kommt da so ein verrückter Typ, und sagt nochmal, ja gut, dass ihr euch mit Wasser ein bisschen einreibt, aber ihr sollt euch alle nochmal richtig untertunken lassen, okay? Im Jordan, in so einem schönen Fluss, mitten in der Wüste. Und tatsächlich machten das alle. Aber warum? Und wozu diente das überhaupt? Und zwar wegen den Steinen. Ja gut, das war jetzt die metaphorische Pause der Spannung. Wegen den Steinen. Danke. Genau. Was für Steine? Und so heißt meine Predigt heute auch. Und zwar die Steine der Erinnerung. Okay? Die Steine der Erinnerung. Und zwar, wenn man ein bisschen in die jüdische Geschichte reinschaut, vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jerusalem, Israel, Jerusalem, Israel wurde aus Ägypten von Gott befreit durch Mose, reingeführt 40 Jahre in die Wüste und unter Josua ins verheißene Land durch den Jordan hindurchgeführt. Die Bundeslade, ja, so ein heftiges Gerät, das man nicht anfassen durfte, sonst kippte man tot um, ja, ging in den Jordan hinein, das Meer spaltete sich und die marschierten alle durch den Jordan hindurch und ins verheißene Land, endlich nach Dutzenden von Jahren. Mose war gar nicht mehr da. Und Gott sagt zu ihnen Folgendes: Nimmt Steine, da wo die Bundesladetypen standen, nimmt sie und richtet sie auf, dass sie aus dem Wasser herausragen. Und jeder, der diese Steine sehen wird, weiß, ich habe euch aus der Sklaverei der Ägypter durch die Wüste ins verheißene Land geführt. Daran sollen sich eure Nachfahren und von dessen Kindern und deren Kinder immer erinnern, wenn sie die Steine sehen. Ich bin euer treuer Gott, der euch aus der Sklaverei ins verheißene Land geführt hat. Und dort an den Jordan, wo die Steine stehen, geht Jerusalem, die ganzen Juden erneut, Volk Israel, komplett hin, um sich an diesen Tag zu erinnern, weil die Juden uneinig waren wie noch nie zuvor, gespalten in verschiedenen Lagern, Pharisäer, Essener, Zeloten, was auch immer, und bekriegten sich gegenseitig, töten sich gegenseitig. Israel, die 12 Stämme, für die 12 Steine standen, waren zerspaltet wie noch nie zuvor, waren zerstritten unter eins. Und das Schlimmste, sie waren unter den Römern in neuer Gefangenschaft, wie damals in Ägypten. Und sie gingen und beruften sich und sie kannten die Prophetien sehr gut. Und waren in einer Erwartungshaltung wie noch nie zuvor, dass der Messias kommt, um sie aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft, erneut ins verheißene Land und diesmal auf ewig zu führen. Und sie pilgerten deswegen alle zum Jordan, sahen die Steine der Erinnerung und wussten, damals hat uns Gott durch die Wüste aus Ägypten trotz unserer Sünden ins verheißene Land geführt. Und jetzt erneut führt er uns aus der Macht der Römer durch die Wüste in den Jordan, um unsere alten Sünden zu begraben und neue Verheißung zu schöpfen. Und deswegen ließen sie sich untertunken, nicht nur als Reinigungssymbolik für die einzelnen kleinen Sünden, die sie immer wieder begannen, sondern ließen sich beerdigen des alten Lebens, der Sklaverei, der Verdammnis, der Unterdrückung der Römer, ihrer eigenen Schuld und Zerspaltenheit hinein in den Jordan, um erneut aufzutauchen und zu sagen, es tut uns leid, Gott. Wir haben uns so versündigt vor dir, wir sind erneut in die Sklaverei und wir brauchen dich. Und sie sehen die Steine der Erinnerung und sehen, was Gott einst getan hat vor Hunderten von Jahren. Und jetzt sind sie erneut in der Sklaverei und denken sich, was haben wir nur falsch gemacht? Gott, rette uns erneut durch den Jordan in der Wüste. Und da ist der Johannes, wie einst auch Mose quasi, und führt sie, oder Josua, und führt sie durch den Jordan hindurch, diesmal aber anders. Und diese Leute waren sowas von in Erwartungshaltung, dass Gott sie rettet, seinen Geist ausgibt, die Prophetien erfüllt, die es im Alten Testament alle gibt, und waren pumped, waren voll von der Erwartung, dass Gott bald kommt. Und da ist Johannes und alle denken, er wäre es, aber er war der letzte große Prophet, der dort in Erfüllung brachte, und zwar der Wegbereiter für den Größeren zu sein. Und da schauen wir mal rein in die nächsten Verse. Wir lassen mal aus, wie Johannes aussah. Das hatten wir gerade schon. Er sah einfach ein bisschen verrückt aus, ja. Wie Propheten öfter damals aussahen. Die liebten das, ja. Und zwar steht dann in Vers 7, er, also Johannes, verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes ist da und alle dachten, er ist der Messias. Und er sagt, nein, 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 ich bin's nicht. Ich bin der Wegbereiter. Ja, ich bereite euch vor, dass ihr in diese Erinnerung zurückkommt, dass ihr Gott braucht, sündhaft seid und ihr neues Leben bekommt. Aber der, der nach mir kommt, und das kommt gleich im Vers 8 zur Krönung, er ist größer als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen der Sandalen zu öffnen. Wisst ihr, die Rabbiner früher hatten viele Schüler, lernten die Juden im Wort und so weiter und so fort. Und die Schüler bekamen viele praktische Aufgaben, alles Mögliche. Eine Sache durften sie aber nicht machen, und zwar die Riemen der Sandalen öffnen, weil das super unheilig und unrein war. Noch nicht mal jüdische Sklaven durften diese Aufgabe vollrichten, weil es so unwürdig war, so unheilig, die dreckigen Riemen, ich meine, die sind ja durch allen.